Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament lesen und schlagen dazu das Buch der Richter auf. Das Buch der Richter, Kapitel 6. Da nehmen wir den einen Vers oder einen Teil aus dem Vers 4. Wir lassen da ein Stück weg und lesen die ersten beiden Worte. Und dann lesen wir unter Verderben weiter. Richter 6, Vers 4, und sie, verderben den Ertrag des Landes. Soweit. Und sie verderben den Ertrag des Landes. Diese Mitteilung des Wortes Gottes führt uns in die Zeit der Richter ein. Ich glaube, dass die Richterzeit die ärgste Zeit Israels überhaupt darstellt. Und ein solcher Richter war auch Gideon. Und in diese Zeit hinein ist die Geschichte mitgeteilt, in der tragischen Zeitabfolge von 40 Jahren hatte der allmächtige und gewaltige Gott sein Volk durch die Wüsteneien hindurchgeführt, hindurchgeleitet. Die Ursachen der Reise eines Geschlechtesalters von 40 Jahren lagen im beständigen Ungehorsam. Das ist die Ursache jener 40 Jahre. In beständigen Widerspruch, im beständigen Unglauben des Volkes. Endlich nach Verlauf von 4 Jahrzehnten zogen sie unter Freude in das Land, welches in Milch und Honig floss, ein. Der Abschnitt einer großen und gewaltigen Aufgabe hatte ein Ende gefunden, wenngleich die Chronik der vergangenen 40 Jahre nichts anderes als eine gewaltige Unglaubensschande war. Die Chronik der 40 Jahre ist eine Schande. Das müssen wir sagen. Für Gott und für alle Menschheit, weil die 40 Jahre durch die Wüste das offenbarten, was im Menschen ist. Die Zeit der Unbeständigkeit, die Zeit der Ruhelosigkeit durch die Wüste war nun vorüber. Jetzt konnte man den alleinigen Gott, der sie durch die Schechina, durch die Wüste geleitet hatte, richtig dienen. Denn das Volk war nun in die verheißene Ruhe des verheißenen Landes eingegangen. Die äußeren Ordnungen waren zugleich eine Voraussetzung, Gott im Gesetz zu dienen, wie die Gebote das alles im Einzelnen auch erforderten. Ein Hindernis wie in der Wüstenwanderung bestand also nicht mehr. Man konnte Gott ungehindert dienen, wenn der Gehorsam dazu bereit war. Den Weg, dem Herrn allein nachzufolgen und darin die Verheißungen der Segnungen zu empfangen, war nun gegeben. auch hatte ihnen der Herr vor dem Einzug in das Land der Verheißung sowohl Fluch als auch Segen vorgestellt. Alles dies erlebten sie ermahnend in Gegenwart des großen Gottesmannes Mose. Wegen Ungehorsam durfte der Führer Israel das ersehnte und verheißene Land allerdings nicht betreten. Das beweist, dass selbst der sanftmütigste Mensch im Lande der Verheißung auch ungehorsam werden kann. Der sanftmütigste Mensch. Da ragt immer wieder, wir können die alttestamentlichen Personen besehen, wie wir wollen. Einer ragt immer wieder heraus. Das ist der, der gesagt hat, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Folget mir nach. Der hat alle Verheißungen empfangen können. In ihm sind alle Verheißungen. Jesus. So lebte Israel in diesem Lande der Verheißung, das Ziel ihrer Reise. Sie taten das Gesetz durch die Jahrzehnte hindurch und liebten dabei andere Dinge. Das war nun die Zeit im Lande, wo Milch und Honig floss. Aber mehr und mehr machten sie sich eins mit der Welt und vergaßen, den lebendigen Gott zu dienen. Dieser lebendige Gott, der sie herausgeführt hatte, war zwar noch in Erinnerung, aber er war nicht mehr der Gegenstand Nummer eins. Er erfüllte nicht mehr ihre Herzen. Nur wenige hielten dabei noch treu zum Herrn. Ja, die Treue. Die Treue ist eine Sache, an der die meisten Kinder Gottes heute scheitern. An der Treue. Die Kinder Gottes sind ein untreues Geschlecht gleich der Israeliten. Das muss ich sagen. Das sagt sogar Gottes Wort durch den Herrn. Das sagt der Herr. Er sagt, wenn wir untreu werden, also ist die Untreue auf unserer Seite. Er bleibt treu. Es gibt Gläubige, die bilden sich sogar auf ihre Untreue vor Gott und Menschen noch etwas ein. Wir sehen, was der Feind aus seinen Eigenschaften zu machen vermag. Nur wenige hielten unter den Israeliten treu zum Herrn, der sie aus dem Lande Ägypten herausgeführt hatte. Es blieb Gott gar nichts anderes übrig, als das Volk unter Zucht und Gericht zu stellen. Die Feinde kamen in ihr Eigentum. Und da war die Zeit der Ruhe und da war die Zeit des Friedens vorbei. Gott war es, der sie unter die Hand Midians gestellt sein ließ. Ausgerechnet dieses Volk, denn Midian ist das Bild der Welt. Und weil sich das Volk Israel mit dieser Welt so schön eingelassen hatte, tat Gott nach dem neutestamentlichen Wort, was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Die sich also mit der Welt eingelassen hatten, stellte der Herr unter die Macht des Volkes Midians, welche das Bild der Welt darstellten. Wegen Untreue stellte Gott das Volk Israels unter die Herrschaft dieser Heiden. Wegen Untreue. Das, was sie begehrten, dem dienten sie, und denen gab Gott das Begehr ihrer Herzen. Daher hatte sein Volk in ein Land von Milch und Honig geführt, ins Land der Fülle und Segnungen. Hesekiel, der Prophet, sagt, dass es die Zierde von allen Ländern war. Hesekiel 20, Vers 6. Wir können das nachlesen. Das stimmt. Auch hatte Gott gesagt, dass es in diesem Lande nicht in Dürftigkeit Brot essen und es ihm an nichts mangeln werde. In 5. Mose 8, Vers 9. Der Herr Jesus sagt in Johannes 4, Vers 34, dass seine Speise die ist, den Willen des Vaters zu tun. Und wenn wir uns des Textwortes erinnern, so ließ Gott zu, dass der Ertrag des Landes durch die Feinde verdorben wurde. Gott hatte gesagt, sie im Land der Verheißung nicht in Dürftigkeit das Brot essen zu lassen. Dabei lesen wir, wie eine Hungersnot und diese Hungersnot wegen der Feinde, die in Israel herrschten, ausbrach. War Gott zu schwach? Oder war Gott nicht Herr der Lage in Israel? Niemals solches. Sein geredetes Wort hielt er. Er blieb treu seinem Wort. Er hatte ihnen beides hingestellt, Fluch und Segen. Und er hat Israel entscheiden lassen. Fluch oder Segen. Und sie kehrten dem Segen den Rücken und empfingen den Fluch. Darum ließ Gott zu, dass der Feind sie niedertrackte, dass sie meinten, sie kämen um im Lande der Ruhe, im Lande der Verheißung. Weil Israel nicht mehr ihre Wonne am Gesetz des Herrn hatten. Sie waren untreu gewesen und liebten alle Dinge weit mehr als das Wort und den Willen des Herrn Jesus, den Willen des lebendigen Gottes. Ein Israelit, der die sichtbaren Dinge mehr liebte als den allmächtigen Gott, der sie aus Ägypten, dem Lande der Knechtschaft, herausgeführt hatte, stellte sich automatisch auf die Seite der Heiden. Das müssen wir hier erkennen. Und damit stellten sie sich auf die Seite der Welt. Das heißt, sie machten sich mit Midian gleich. Sie zogen gleich Midian. Denn Midian verkörpert und stellt das Bild der Welt dar. Und weil das Gericht Gottes der Welt verheißen ist, brachten die weltliebenden Israeliten das Gericht selbst über sich. Das ist der Weg, den sie gingen. Die Feinde verdarben den Ertrag und die Frucht, und wir lesen im Textwort des Verses 4 weiter, dass die Feinde keine Lebensmittel übrig ließen. Die Untreue ist es, wenn Israel im Lande, wo Milch und Honig floss, Frucht und Segensleer ausging. War das Volk Israel untreu gegen Gott, so ließ der Herr die Feinde kommen. Eine gute Lösung, müssen wir bekennen. Und neben Midian, mit dem Geister der Welt, zog auch ein anderes Volk mit ein. Wir finden das in Vers 3, das war Amalek. Amalek stellt im Worte Gottes den alten Menschen dar. Das kann man nur bestätigt wissen, wenn man die Bibel erforscht. Das sind aber Beweise, die sich hundertfältig darlegen lassen. So sollten wir eigentlich heute fragen, weshalb in unserem Deutschland, wir gehen gar nicht aus unseren Grenzen heraus, weil die anderen uns nichts angehen, weshalb in unserem Deutschland so viele Gläubige arm sind und leiden am Mangel der Nahrung, des geistlichen Brotes. Das ist eine Frage, die vor uns steht. Weshalb finden Sie denn keine Speise? Die Masse der Gläubigen ist heute am Verhungern. Das ist eine Tatsache. Die wissen überall, wie Israel überall Bescheid wusste. Nur nicht in der Bibel Bescheid. Jawohl, wir finden unter den Gläubigen solche, die wissen im Fußballspiel besser Bescheid als in der Bibel. Die wissen über Schnaps und Bier besser Bescheid als über Gottes teurem Wort. Die wissen über die politischen Weltdinge besser Bescheid als über das Wort des Herrn. Hat etwa die Heilige Schrift ihre Fruchtbarkeit verloren? Eine Frage, die wir stellen müssen. Nein, müssen wir wie bei Israel sagen. Es ist der Feind, der sie unter die grausame Herrschaft gebracht hat. Unter die Herrschaft des Feindes. Die Herrschaft der Welt. Genau dieser und kein anderer Feind ist es, der ihnen den Ertrag, die geistliche Frucht verdorben hat. Wer sich von der Welt ernährt, der verhungert geistlich. Wir können und vermögen nicht die Welt und Christus zugleich genießen. Christus ist die Speise des Volkes Gottes. Genau wie der Herr Speise war, wie des Herrn Speise war, den Willen des Vaters zu tun. Das Brot aus dem Himmel kann nicht gleichzeitig mit der verbotenen Frucht im Garten Eden genommen werden. Wir kämen zur Frage, was ist überhaupt die Welt? Ich rede hier von mir. Ich selbst bin nicht in der Lage, dir die vielen Sünden der Welt, die vielen Gewohnheiten der Welt, die Gebräuche und Äußerungen dieser Welt schriftlich zu notieren. Ich bin nicht in der Lage.
hab weder Zeit noch Papier dafür und schon gar keinen Bleistift. Um die Fülle der dargebotenen Dinge dieser Welt aufzuzeichnen. Einfach, weil es deren zu viele sind. Der Heilige Geist gibt uns das Bessere, wie immer. Und das wollen wir sehen. Der Heilige Geist gibt uns die bessere Methodik, nämlich er gibt uns das, um die Dinge der Welt zu erkennen. Er gibt's uns. Er sagt ja, er wird euch in alle Wahrheit führen, auch wenn es die Wahrheit über die Dinge der Welt ist. Darum spricht er in 1. Johannes 2, Vers 16. Alles, was in der Welt ist, Punkt, 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 ist nicht von dem Vater. Du hast doch jetzt gut hingehört. Alles, sagt die Bibel, was in der Welt ist, das muss nicht alles vom Teufel sein. Aber es ist nicht vom Vater. Hast du verstanden? Darum alles, was wir nicht mit dem Vater und dem Sohne haben und dessen wir uns in ihnen nicht erfreuen können, wie harmlos religiös es auch erscheinen mag, wir sagen im Auftrage des Wortes Gottes, meide es. Letztlich ist es von der Welt. Das Problem der sieglosen und verhungernden Kinder Gottes ist nichts anderes als ein Eins-Gemacht-Sein mit Dingen des Geistes dieser Welt oder des noch nicht Losgelassenen des Geistes dieser Welt. Es ist letztlich von der Welt und verbunden mit ihrer Lust, wenn es nur Eigenwillen ist. Es gehört zum Geist dieser Welt und nicht vom Vater. Der Lust des Fleisches und der Lust der Augen und dem Hochmut des Lebens, wie wir das in 1. Johannes 2, Vers 16 finden. Wie ganz, ganz einfach redet doch das Wort. Merken wir uns diesen Satz des Wortes Gottes. Es gibt Gläubige, die lernen erfreulicherweise jede Woche, jeden Tag oder noch mehr einen Satz aus der Bibel. Wir wollen heute gemeindlich einen Satz lernen. Wir wollen den aber wirklich lernen. Der heißt, wer ein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Jakobus 4, Vers 4. Hast du richtig hingehört? Du musst nicht erst ein Feind Gottes sein, um Verdammniswirkung zu erzielen. Du brauchst nur ein Freund, ein wenig Freundschaft mit der Welt zu genießen. In den Augen Gottes bist du für ihn ein Feind. Da steckt auch jeder Eigenwille drin. Wir wollen es exegetisch sagen. Wer ein wenig eigenwillig wie die Welt ist, ist ein großer Feind Gottes. Ja, das ist Auslegung. Satan ist ein Feind, das müssen wir wissen, der nie ruht, der nie ablässt, das Werk Gottes zu zerstören. Er ist ein Diabolos, der alles verwüstet, was er zu verwüsten vermag. Gleichso wie er die Erde durchstreifte, er durchstreift sie heute, sagen wir den Satz in der Gegenwart, gleichso wie er die Erde durchstreift, um zu verderben, wie wir dies aus Hiob Kapitel 1, Vers 7 und Vers 10 wissen. Beständig durchstreift er die Erde und guckt. Er schaut nach seinen Zielen aus. Seine Ziele sind Lücken, nicht bereinigte Gebiete und Punkte in unseren Herzen. Das sind seine Ziele. Beständig späht er nach seinen Zielen aus. Nicht die Welt. Die hat er sowieso in der Tasche. Seine Ziele des Verderbnisses sind die Geliebten des Herrn. Sie zu verderben, die Welt hat er schon verdorben. Sein Ziel sind die Kinder des Lichts. Wehe, sage ich hier. Ihr werdet dieses Wehe vor dem Richterstuhl Gottes wiederhören. Wenn wir uns dulden, nur eine kleine Wurzel der Bitternis oder der Welt zu gestatten, der Herr Jesus sagte das dem Petrus mit anderen Worten. Er hat zu dem Petrus gesagt, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Und als der Satan den Petrus gesichtet hatte, der zuvor gesagt hatte, und wenn ich mit dir sterben müsste, der verleugnete den Herrn. Wir kennen diese Hahnkrähereigeschichte. Und hat der Seelenfeind in deinem Herzen ein kleines Einfallstor, da kommt keine Maus mehr durch. Viel kleiner, mikroskopisch, noch viel kleiner. Du kannst es nicht sehen. Hat er ein solches Loch gefunden, er kommt rein, das sage ich euch. Hat er ein solches Einfallstor von mikroskopischer Kleinheit entdeckt, sei es in unserem Herzen, sei es in der Gemeinde oder an der Gemeinde, so dringt er einer alles überschwemmenden Flut herein. Das sind Tatsachen. Es ist seine Lust, am Verderben auszuüben. Und mit welcher Gier und Ausdauer er Gottes Segnungen zerstört, das sehen wir unter vielen, vielen Beispielen, insbesondere auch in der Geschichte Hiobs. Kaum hatte Gott ihm erlaubt, den Hiob, es hieß ja nur anzutasten. Das ist eigentlich ein Antasten. Da nahm er dem Hiob alles, was er hatte. Hiob 1, Vers 13 bis 19. Er konnte ihn nur zwei Dinge nicht nehmen. Die eine Sache war sein Leben, weil Gott geredet hatte, dass er das zu verschonen hatte. Da konnte er nicht.
Und dann war es noch eine andere Sache, die hatte er in der Hand, aber die wollte er nicht antasten. Und das war das gottlose Weib. Welch ein gerissener, mit List durchdrungener Feind ist der Satan. Wir finden diese Bilder in der Heiligen Schrift wieder. Listig wie die Schlange, stark wie ein brüllender Löwe, und die Zahl seiner Engel, Legionen, das ist seine Macht. Dieser Feind ist beständig an der Zerstörung. Auch uns, den Geliebten des Herrn, den Ertrag, die Frucht, den Lohn zu verwüsten. Er ist darauf bedacht, uns die Speise, die uns durch Christus geworden ist, wegzunehmen. Keiner von uns soll denken, dass die Bilder des Alten Testaments uns etwa nicht zur Belehrung geschrieben wären. Also versucht der Feind auch heute bei den Kindern Gottes den Ertrag der Frucht zu verderben. Dadurch gibt es eben heute viele Gläubige, denen der Feind die himmlische Speise wortwörtlich weggenommen hat. Darum sind sie am Verhungern, am Eingehen. Und genau das ist wie bei Israel Gericht Gottes. Gericht wegen Untreue, wie bei seinem Volke einstmals. Auch uns hat der Herr Fluch und Segen vorgestellt. Gesegnet sind wir in Christo und Verfluchte in der Welt. Und dennoch sind es nur wenige, die in aller Treue das Wort befolgen. Es sind daher nur wenige, weil die allermeisten das Wort der Lehre gar nicht kennen und auch nicht kennen wollen. Das habe ich das letzte Mal gestern zu hören bekommen. Deswegen stellt wie einst bei Israel der allmächtige Gott das Volk der Erretteten unter Zucht und Gericht. Das ist die Aussage des Wortes, dass dann die Feinde kommen und der Herr stellt die Untreuen unter Zucht. Leider müssen deswegen auch die Treuen wegen der Untreue der anderen mitleiden. Welch eine Schuld verbindet uns mit jeder Untreue der Kinder des Lichts. Wenn Christus und sein Wort unsere einzige Speise ist, warum lässt man sich dies vom Feind rauben? Im Buch der Richter lesen wir, dass Gideon den Weizen dem Feinde nicht überlassen wollte. Wenn wir nur wollen. Der Gideon war einer, der wollte. Der wollte die Speise Gottes, die Gott segnend als ein Überrest gegeben hatte, dem Feinde nicht zukommen lassen. Andere Israeliten mochten ihren Ertrag des Landes den Feinden hergeben. Er, Gideon, verbarg ihn. Da war ihm die Arbeit nicht zu viel. Konnte er ihn angesichts und in der unmittelbaren Nähe der Feinde nicht offen auf der Tenne ausdreschen, dann schaffte er ihn hinauf in den Weinberg, die Säcke mit Weizen, er trug sie den steilen Abhang nachts hinauf und kippte den Weizen in die Kälter. Und dann drosch er, so sagt die Bibel, den Weizen in der Kälter, die war ringsrum zu, da drosch er das dort aus, dass es niemand hören konnte. Aber das war mit Arbeit verbunden. Und wisst ihr, wenn wir das Wort des Herrn haben wollen, dann geht's nicht ohne tiefe, tiefe, harte Arbeit. Trotz der Feinde musste und wollte er seinen Weizen den Ertrag erhalten. Die Kälter erinnert uns daran, wie der Herr Jesus darin getreten sein Blut für uns ließ. Das war die Kälter der Leiden. Im Bilde dessen sammelt genau dort der Gideon seinen Weizen, den Ertrag, die Speise für sein Leben. Er war ein Treuer. Interessant, das ist kein Zufall. Ausgerechnet an dem Ort, wo Gideon treu war, da begegnet der Engel Jehovas ihn mit interessanten Worten. Er begrüßt ihn und sagt, du tapferer Held. Weil ihm der Segen Gottes so sehr, sehr wertvoll war. Niemand in Israel kannte den Gideon als einen solchen. Gott aber sah sein Ringen mit dem Feinde in seinem Inneren und in den Gebeten. Wo die Treuen den Menschen unbekannt sind, sieht und mag der Herr solche noch als tapfere Helden erkennen. Das war ein Auszug über dieses Kapitel 6, ein Stückchen von Vers 4. Wir sehen, welch eine Fülle doch in seinem Worte liegt. Es war eine harte Zeit, die Zeit der Richter. Das Buch schließt, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das etwa könnten wir auch über die heutige Zeit in der Gemeinde schreiben. Ein jeder denkt, handelt und tut, was recht ist, nach seinen Denken und Erkenntnissen in seinen Augen. Eine furchtbare Zeit. Nicht weit später lebte ein anderer. Wir wollen nur ganz kurz zum Schluss ihn noch erwähnen. Es ist der Mühe wert. Das Wort Gottes ist ja eine liebliche Angelegenheit. Es war der Richter Simson. Wir haben 12 Richter in der Schrift und eine Richterin. Diese Richterin wurde durch den Barak unterstützt. Wahrscheinlich war sie für die Härte der hartgesottenen Eigenwilligen in Israel zu schwach. Gott stellte den Barak ihr zur Seite. Der letzte Richter im Buche der Richter war Simson. Viel später war dann auch Eli noch ein Richter, aber er gilt deshalb nicht als Richter, weil er in erster Linie Hohepriester war. Auch Samuel wird uns als Richter genannt, aber seine Richterfunktion war untergeordnet. Sie war nur in zweiter Linie da. Primär führte er den Dienst mit dem Schwert des Wortes und im Gebet den Auftrag Gottes aus. Simson war in vielem ein Bild auf Christus. Wir wollen uns das notieren oder merken. Erstens, er ist der einzige Richter, dessen Geburt, dessen Leben, dessen Ende besonders erwähnt wird, ähnlich wie beim Herrn. Zweitens, die Art und die Weise seiner Geburt trägt einen besonderen göttlichen Charakter und eine göttliche Bestimmung, vergleichsweise nur wie beim Herrn. Drittens, er ist der einzige Richter, der Nasir war, 4. Mose 6. Wir wissen genau, dass der Herr Jesus als ein Nasir hier auf dieser Erde war, ein Abgesonderter. Die Bibel sagt, abgesondert von den Sündern. Viertens, dieser Simson war der stärkste Mann, den die Bibel zeigt. Er ist der stärkste Mann, den die Bibel zeigt. Und fünftens, er war der Mann, der den Sieg stets allein errang. Der Jesus hat auch gesagt, wenn ihr dort in dem Garten, Gethsemane, wenn ihr mich suchet, so lasst diese gehen. Ganz allein konnte der Herr dieses Werk vollbringen. Hätte der willensstarke Petrus mitgewirkt, wäre das Werk des Herrn zu Schanden geworden. Sein eigenes Volk, das Volk Israel, lieferte den Simson nach Kapitel 15, Vers 11 bis 15, an die Feinde aus. Das ist herrlich, wie wir diesen Simson im Vorbilde Christi erkennen. Die eigenen lieferten ihm gleich wie bei Christus den Römern aus. Sie lieferten ihn den Feinden aus, einem Heidenvolke, um ihn zu töten. Nur der Simson war selbst noch in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und hat sie alle in die Flucht geschlagen, diese Kerle. Das Ende Simsons war Sieg. Wie bei unserem Herrn, der durch seinen Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Alle übrigen Richter, außer dem Simson, traten nur mit Hilfe ihrer Volksgenossen auf. Sogar der Gideon. Das Ende des Simson durch seinen Tod bereitete den Feinden die größte Niederlage in seinem ganzen Leben zu. Überall in der Betrachtung finden wir die kostbaren Züge Christi im Leben Simsons wieder. Aber wie gesagt, es waren nur Schattenbilder. Und wir wollen zum Abschluss eingedenk werden der Worte, die wir heute hörten. Lebst du im Zustand der Gemeinschaft mit dem Herrn, mit der eigenen Gemeinde, in einem solchen Verhältnis, wie der Herr das will? Wenn nicht, bist du ein solcher, der in den Augen Gottes wert geachtet ist, nicht die ewige Pein zu erfahren, sondern Züchtigung und Gericht, weil es die einzige Möglichkeit ist, den Herrn zu erkennen. Es ist ein bitteres Kapitel unser aller Herzen, dass wir nicht anders zu regieren und hinzubiegen sind, als in der Zuhilfenahme Gottes mittels der Feinde. Der Herr möchte dieses Wort dazu gehört haben lassen, dass wir bereit werden, uns freiwillig vor dem Herrn der Herren zu demütigen, damit wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen.